Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und im Studio ist diesmal als Autor und Sprecher Elmar Dott. Ich stelle nur ein paar Zwischenfragen. Wir sind bei Folge 258 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 196. Das ist die zweite Folge zum Thema Nihilismus und heute die Frage, was ist aufgeklärter Nihilismus? Elmar, du hast im letzten Podcast den aufgeklärten Nihilismus in einer philosophiegeschichtlichen Linie eingeordnet, die mit Kant beginnt. Gehen wir also von Kants Grundfragen der Philosophie aus. Die erste lautet, was kann ich wissen? Gibt es im aufgeklärten Nihilismus dazu überhaupt noch eine positive Antwort?
Ja, Ralf, zu Beginn möchte ich auf meinen Podcast wieder verweisen, Folge 251, Kant in weniger als 30 Minuten zu seinem 300. Geburtstag. Hier habe ich dargestellt, wie Kant in seiner Erkenntnistheorie, also in der berühmten Kritik der reinen Vernunft von 1781, zu einem negativen Fazit kommt. Unbedingte, absolute Erkenntnis ist uns nicht möglich. Wir erkennen nur die Phänomene, also die Erscheinungen, nicht die Noumena, die Dinge an sich. Kant führt aber die sogenannten Vernunftideen wie Seele und Sterblichkeit Gott als Postulate, also Forderungen der reinen Vernunft ein, also als Arbeitshypothesen, die das ganze System an letzten Fixpunkten orientieren und zusammenhalten sollen. Bei genauerem Besehen aber verbergen sich in der Vernunft Vorstellungen der Einbildungskraft, denen keine Notwendigkeit und Allgemeinheit, also Objektivität, zukommt. Kant suggeriert durch den Gebrauch des Vernunftbegriffes und die Zurückdrängung der Einbildungskraft, dass die Vernunft ein gleichsam verlängerter Verstand sei, der doch irgendwie in diesen transzendenten Bereich hineinreiche. Ich habe in Bezug auf diese labile Stelle bei Kant von einem Einfallstor des Nihilismus in Kants System gesprochen. Und in der Tat gab es zu Kants Zeit eine beginnende Nihilismusdiskussion. Nietzsche zog schließlich die radikalen Konsequenzen aus Kants Erkenntnistheorie, nihilistische Konsequenzen, als er 1873 in seinem Aufsatz über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne schrieb, ich zitiere, »Was ist also Wahrheit? Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern. Wahrheit ist also für Nietzsche überspitzt formuliert eine besondere Form der Lüge, auf die man sich unter dem Titel Wahrheit geeinigt hat. Kurzum, für den aufgeklärten Nihilismus kann es nur bedingte Erkenntnisse geben, nicht die Wahrheit. Die bleibt uns unzugänglich. Sie dient aber in dieser Negation dazu, uns vor falschen Wahrheitsbehauptungen zu schützen. Trotzdem stehen uns natürlich positive Erkenntnisse, etwa in den Einzelwissenschaften, zur Verfügung, deren Bedingtheit wir uns aber bewusst bleiben müssen. In meinem genannten Podcast zu Kant, Nummer 251, habe ich das so zusammengefasst, wir sehen die Dinge durch eine Brille, die wir nicht absetzen können.
Kommen wir zum Begriff der Ethik. Zur Ethik lautet Kants Grundfrage, was soll ich tun? Sag mal, droht hier im Nihilismus nicht das Chaos eines völligen Verlustes an Werten und Verlust an moralischen Hemmschwellen?
Zunächst einmal sei bei dem Thema Ethik natürlich an Kants kategorischen Imperativ erinnert, wie er im genannten Podcast 251 behandelt wird. Kant glaubt hier im kategorischen Imperativ etwas Unbedingtes gefunden zu haben, aber es ist im Grunde eine transzendentale Struktur, die er findet, wie die anderen auch, etwa die dreidimensionale Wahrnehmung des Raumes. Zudem muss man die Kritik am kategorischen Imperativ ernst nehmen, seiner Inhaltslehre und vor allem seiner Rigorosität. Er orientiert an einer allgemeinen Verstandesgesetzmäßigkeit ohne Bezug zu unseren Gefühlen. Es ist ein allgemeines, rein formales Gesetz, das ohne Rücksicht auf unsere Gefühlslage im Einzelfall uns aufgezwungen wird. Nietzsche fasst das sehr scharf zusammen. Er schreibt, der kategorische Imperativ riecht nach Grausamkeit. Das ist ein Zitat aus Nietzsches Schrift Moral. Welchen Ursprung hat unser Gut und Böse? Der ursprüngliche Titel lautete zur Genealogie der Moral. Diese Schrift ist neu herausgegeben in den Perlen der Literatur, Band 22, erschienen 2023 im Input Verlag. Zu dieser Schrift Nietzsches habe ich ein Vor- und Nachwort geschrieben und wir haben diesen Titel einfach genannt Moral. Ich zitiere aus meinem Nachwort eine Passage, die ganz gut zusammenfasst, welches Fazit wir aus Nietzsches Moralkritik im Sinne des Nihilismus ziehen können und sollten. Ich zitiere mich also selbst jetzt aus dem Nachwort. Erst im Rahmen einer vollen Bandbreite des Begriffes Nihilismus dürfte eine tragfähige Antwort auf die Frage nach dem Wert unserer Werte zu finden sein. Es gibt keine Werte an sich, sondern Werte entstammen unseren Wertsetzungen, sind unsere Fiktionen im Sinne des lateinischen Fingere, schaffen, erdichten. Auch wenn solche Werte gemäß Nietzsches unverzichtbare Analyse mit den Restbeständen unserer tierisch-bestialischen Herkunft durchsetzt sind, brauchen wir Werte. Denn gerade unser egoistischer Wille sagt uns, dass sie für unser gedeihliches Zusammenleben unverzichtbar sind. Immer wieder ist es der Wille zur Macht, auf den Nietzsche unsere als rein moralisch verstandenen Antriebe zurückführt. Und es durfte als Fazit festzuhalten sein, dass Kants Grundfrage der Ethik, was soll ich tun, von unserem Wollen nicht mehr abgekoppelt werden kann, sondern nach Nietzsches Genealogie der Moral nur in der Doppelung zu stellen ist, was will und soll ich tun. Die Moral ist kein über uns schwebendes Sollen mehr, dessen Pflichten wir zu erfüllen haben. Die Pflicht unseres Sollens kann nur aus dem Willen zur Macht des einzelnen Ich emporsteigen, als unsere eigene Tat und Schöpfung, als unsere Fiktion. In eine solche Fiktion oder moralische Imagination gehen sinnlich anschauliche Elemente ein, aber ebenso logische Erwägungen wie solche der Nützlichkeit. Dieses Konglomerat muss evident sein, im Sinne des lateinischen Evidere hervorscheinen. Erst solche Evidenz schafft ein uns als gut einleuchtendes moralisches Werturteil, das freilich keinen Anspruch auf absolute Wahrheit mehr erheben kann, sondern relativ und doch überzeugend ist. Ja, Ende des Zitates und diesem längeren Zitat aus meinem Nachwort zu Nietzsches Moralschrift will ich nichts hinzufügen. Nur den Hinweis auf meine Publikation Nihilismus in Aktion mit dem vielsagenden Titel des 6. Kapitels »Wie viel Logik verträgt die Ethik?« aus dem Labyrinth der Theorien Evidenzethik. Dieser Titel verdeutlicht, die formale Logik alleine verbirgt keine sinnvolle Ethik. Sie muss als Evidenzethik mehr umfassen als reine Verstandestätigkeit. Abschließend zu diesem Thema Ethik zitiere ich den 50. Imperativ für den aktiven Nihilisten aus meinem genannten Buch. Er lautet schlicht und einfach, folge nur einem Imperativ, wenn er dir einleuchtet. Hier schließlich noch der Hinweis auf den Podcast zu Nietzsches Moralschrift. Ich lese in diesem Podcast das Vor- und Nachwort in kompletter Form. Es ist der Podcast 173 in der Reihe der Büchermacher. So viel also zu dem Thema Ethik bei Kant, Nietzsche und dann zur Ethik auch im Nihilismus, wenn er aufgeklärt ist.
Sie ahnen es schon, dieser Podcast wird ein bisschen länger, geht sehr in die Tiefe, aber Sie werden da was rausziehen, da bin ich mir ganz sicher. Kommen wir nun zu Kants dritter Frage. Ganz einfache Frage. Was darf ich hoffen? Ja, und meine Frage, bleibt eigentlich im Nihilismus nur noch Hoffnungslosigkeit?
Ja, natürlich könnte man an Hoffnungslosigkeit denken, aber zunächst mal muss gesagt werden, dass es natürlich auch im Nihilismus Hoffnungen in Form von Imaginationen gibt, die als solche nicht mit einem Verbot belegt werden können. Aber sie müssen als Imaginationen eben durchschaubar bleiben. Insbesondere gilt dies für kollektive Imaginationen, deren Hoffnung sich auf ein fernes Ziel in der Geschichte richtet. Wenn diese Imaginationen zu Wahrheitsbehauptungen werden, also ein prophetisches Wissen in Form eines Geschichtsmythos beanspruchen, dann, meine ich, droht Gefahr. Dann kann die gegenwärtige Generation diesem fernen utopischen Geschichtsziel aufgeopfert werden. So hinsichtlich der klassenlosen Gesellschaft im Marxismus, für die vorherige Generationen Unterdrückung erleiden und Opfer bringen mussten, etwa im Stalinismus. Also auch hier gilt die nihilistische Grundauffassung, es gibt keine Wahrheit, sondern allenfalls überzeugende Vorstellungen, die aber keinen dogmatischen Wahrheitsanspruch erheben dürfen, sondern letztlich subjektive Fiktionen sind, die auch wieder wie schöne Seifenblasen zerplatzen können. Überhaupt empfiehlt es sich, auch im Privatleben all unsere Hoffnungen nicht auf eine allzu ferne Zukunft zu richten, der dann die Gegenwart durch allerlei Einschränkungen geopfert werden muss. Ich möchte hier auf einen anderen Podcast in der Serie der Büchermacher verweisen, und zwar auf die Folge 209. In Wie Verlage Bücher machen ist es der Teil 147. Hier geht es um Seefahrt. In zwei Folgen, ich meine jetzt vor allem die Folge 1. Zu B. Travens Abenteuerroman Das Totenschiff 1926 erschienen. Hier dient auf einem eigentlich seeuntüchtigen und dem Untergang geweihten Schiff, dessen Reederei nur die Versicherungssumme nach der Havarie des Schiffes kassieren will, die Hoffnung der staatenlosen und deshalb wehrlosen Seeleute ohne Papiere nur dazu, sie gefügig zu machen, sodass sie sich mit den menschenunwürdigen, schrecklichen Zuständen an Bord abfinden. Der Mensch, so reflektiert der Erzähler hier, wird durch die Hoffnung dazu verleitet, sich mit der abscheulichen Gegenwart abzufinden, statt sie zu verändern, zu rebellieren. So kann die nihilistische Destruktion solcher Mythen von einem fernen Glück, die im Grunde nur Einbildungen sind, die nicht mehr als solche durchschaut werden, dazu führen, dass der Mensch sich seinen realen, naheliegenden Aufgaben und Möglichkeiten endlich zuwendet. Ich komme hier wieder zu Nietzsche, der das sehr gut ausgedrückt hat an einer Stelle seiner Aphorismensammlung Menschliches Allzumenschliches. Er schreibt hier, wir müssen wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden und nicht so verächtlich wie bisher über sie hinweg nach Wolken und Nachtunholden hinblicken. Ja, die Nachtunholde sind solche weit entfernten Chimären von Hoffnungen, unerreichbare Ideale, die uns von dem ablenken, was uns im Hier und Jetzt wirklich möglich und greifbar nahe ist. In unseren Hoffnungen entgleiten uns oft die naheliegenden Dinge. Wir dürfen unsere Lebenserwartungen nicht auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Der Nihilismus ereignet sich hier gut als eine Kritik an falschen Hoffnungen, die er zurechtweist, ihrer Nichtigkeit überführt. Pointiert gesagt, diese Hoffnungslosigkeit des Nihilismus rückt das in den Blick, was die naheliegenden Dinge uns wirklich bieten können.
Ja, wir haben jetzt die Hälfte des Podcasts hinter uns. Wir kommen zur vierten und letzten Frage von Kant, mit der er alle Vorangegangenen zusammenfassen will. Und die lautet ganz einfach, was ist der Mensch? Und meine Frage, Elmar, gibt es eigentlich eine nihilistische Anthropologie, also Menschheitskunde? Was ist der Mensch?
Ja, der aufgeklärte Nihilismus sagt, wir entwerfen unser Bild von uns selbst im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten. Hier ist eine Nähe auch zu Sartre zu spüren. Er sagte ja, die Existenz geht der Essenz, also der Sinnfindung, voraus. Zunächst einmal sind wir da, in dieses Leben hineingeworfen und dann müssen wir unseren Sinn entwerfen. Und es gibt eine Vielfalt von Lebensentwürfen. Und das führt zu einer gewissen Toleranz. Es gibt kein Menschenbild, sondern Menschenbilder. Der Plural ist hier wichtig. Auch hier ist die treibende Kraft die Einbildungskraft als konstruktives, individuelles, entwerfendes Vermögen. Es gibt keine Wahrheit eines allgemein gültigen Menschenbildes. Es gibt Vorbilder, nicht ein Vorbild. Vielleicht gibt es besonders evidente Bilder für den Nihilisten, etwa Sisyphos in Camus' moderne Adaption dieses Mythos von Sisyphos. Doch die alte Weisheit religiöser Herkunft behält im aufgeklärten Nihilismus ihre säkulare Geltung. Du sollst dir kein Bildnis machen, auch nicht vor Mitmenschen. Max Frisch hat das übrigens in seinem Tagebuch sehr gut ausgeführt. Starre Bilder legen fest, schaffen Unduldsamkeit, Verzerrungen, auch in Partnerschaften. Dies gilt auch für Rollenbilder von dem Mann und der Frau, Bilder von der sexuellen Orientierung oder ganzen Nationen, Bilder von dem Deutschen, dem Türken etc. Auch hier hat der Nihilismus eine befreiende und die Toleranz fördernde Kraft in der Auflösung von Vorurteilen zu denen ja bildliche Fixierungen gehören.
Schauen wir uns die Stichworte Staat, Politik, Geschichte an. Das werden wir heute nicht machen können. Wir können es nur streifen. Aber grundsätzlich möchte ich gerne wissen, kann eigentlich hierzu überhaupt etwas von einer nihilistischen Philosophie gesagt werden?
Ja, Ralf, einen Aspekt aus diesem komplexen Thema möchte ich herausgreifen, der mir zentral erscheint. Die politische Arena hierzulande und die Weltpolitik insgesamt erscheinen uns doch als Kampfplatz von Ideologien, Wahrheiten, zu denen sich doch ganz subjektive Meinungen verfestigt haben. Es ist doch ein Kampf der Moralen. Und ich finde, hier tut moralische Abrüstung ganz gut. Der nihilistische Aspekt ist hier heilsam. Dass niemand irgendeine Wahrheit in beiden Händen hält, die er anderen aufzwingen muss. Wenn man erkennt, dass es keine Wahrheit gibt, sondern allenfalls evidente Vorstellungen von möglicher Wahrheit, dann wäre dies ein erster Schritt auch in Richtung Toleranz und Vermeidung von Rechthaberei. Selbst die universalen Menschenrechte, für die ich voll und ganz eintrete, sind nicht Wahrheiten, die wir mit der Logik der Mathematik beweisen können. Es sind einleuchtende Vorstellungen, kollektive Imaginationen, die wir niemandem aufzwingen können, sondern für deren Evidenz wir werben und engagiert eintreten müssen. Die Welt droht wieder einmal zu einem Schlachtfeld zu werden, auf dem sich vermeintliche Wahrheiten unerbittlich bekämpfen. Und wenn wir erkennen, dass es im Grunde nichts mit diesen Wahrheitsbehauptungen ist, dass es lediglich Vorstellungen sind, die wir für mehr oder weniger überzeugend halten, dann könnte, ich sage dies mit aller Vorsicht und Skepsis, ein erster Schritt in Richtung ideologischer Abrüstung getan sein, der dann vielleicht sogar die militärische Schrittweise folgen könnte.
Ja, und nochmal zum Alltagsleben. Können wir mit dem aufgeklärten Nihilismus überhaupt ein lebenswertes Leben führen?
Sogar sehr gut, meine ich. Denn der Nihilismus in seiner aufgeklärten, also reflektierten Form eröffnet uns gut fundierte Möglichkeiten einer reichhaltigeren Lebenspraxis als je zuvor. Er befreit uns von Alltagsideologien, macht uns ideologieresistent. Wir erkennen die Relativität und letztendliche Nichtigkeit von Optimierungszwängen, Karrieredenken, Konsumzwängen, allerlei gesellschaftlichen Anforderungen, die auf uns lasten. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz bewusst wiederholen und einem häufigen Missverständnis vorbeugen. Nihilismus heißt nicht, dass wir zu all diesen Anforderungen und Zwängen immer Nein sagen. Aber wir können uns zunächst einmal so weit wie möglich von ihnen befreien und dann aus dieser Leere, diesem Nihil heraus, das bejahen, was uns gut tut, uns einleuchtet, was wir vielleicht gar nicht ändern können und wollen, weil es außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Ein aufgeklärter Nihilist ist also kein Querulant. Der Durchlauf durch den Nihilismus filtert sozusagen allen Druck, der auf uns lastet. Wir übernehmen nur das, was wir übernehmen wollen, sind nicht mehr fremd, sondern selbstbestimmt. Zu lange hat man den Nihilismus als Zwang zum Neinsagen missdeutet und diskreditiert, als eine Art von kindischem, wie einmal gesagt wurde, Neinismus. Aber der aufgeklärte Nihilismus lehnt ja genau solche Zwänge ab, also auch den Zwang zum Neinsagen. Der aktive Nihilismus findet vielmehr nach dem Durchgang durch das Vakuum des passiven Nihilismus zu einem bewussten Ja-Sagen zu dem, was uns lebenswert erscheint.
Meine letzte Frage, Elmar. Chancen und Risiken? Nein, wir nehmen nur die Chancen. Welche Chancen siehst du mit dieser Philosophie des aufgeklärten Nihilismus, den philosophischen Mainstream, also viele Leute mit seinem breiten Publikum zu erreichen? Welche Chancen siehst du da?
Ja, was ich eben zum aktiven Nihilismus mit seiner Bereicherung unserer Lebenspraxis sagte, kann mit Sicherheit auf ein breites Interesse stoßen. Aber der zum Un- und Schmähwort degradierte, verkürzte Begriff des bloß passiven Nihilismus tut sich schwer, sich auf dem philosophischen Marktplatz zu behaupten. Schon vom Wort her ruft er den Horror Vakui in uns wach. Immerhin wird das Stichwort Nihilismus in allen philosophischen Wörterbüchern aufgeführt, im aktuellen Brockhaus, der als Online-Version existiert, übrigens bereits mit Angabe meiner beiden Publikationen zum unheimlichsten Gast, als wichtiger Literatur zu diesem Stichwort Nihilismus. Die befreienden Impulse in ihm freizusetzen und vor allem zu verbreiten, dürfte ein schwieriges Unterfangen bleiben vor allem in einer Gesellschaft und einem Zeitgeist, der sich sofort, ohne die Filterung durch den Nihilismus, an Positivitäten klammern will. So brüchig und täuschend, so nichtig sie auch letztlich sein mögen. Trotz allem bleibt es für mich, und ich kann nur die Hoffnung haben, auch für andere, eine überzeugende Vorstellung, die heilenden und befreienden Kräfte des Nihilismus für uns alle aufklärend hervorzukehren und damit auch dogmatischen Wahrheitsbehauptungen entgegenzutreten, die unsere Welt und oft auch unser ganz persönliches Umfeld zum Kampfplatz um die Wahrheit machen. Sicher sind einige dieser befreienden Kräfte in unserem Gespräch verdeutlicht worden. Aber diese beiden Podcasts waren nur ein Schnelldurchlauf durch die Philosophie des aufgeklärten Nihilismus. Wer mehr erfahren möchte, sei auf die genannten Bücher verwiesen, die übrigens nicht nur überall in Buchhandlungen bestellbar, sondern auch in vielen Bibliotheken erhältlich sind. Zum Schluss möchte ich noch aus meiner Romantrilogie zitieren, und zwar dem ersten Band Nachtfahrt. Hier sagt der Erzähler von sich selbst und seiner geliebten Peg, dass nichts kann uns schmerzen und ersticken oder heilen und befreien. Wir sind auf dem Weg, in uns die heilenden Kräfte des Nichts zu entwickeln. Das ist ein Programm, mit dem ich schließen möchte.
Ein sehr positiver Ausblick, die heilenden Kräfte. Ja, der Ausblick auf die nächste Woche, da gibt es die Folge 259 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 197. Zu Gast hier im Studio ist Maren Schönfeld. Wir werden wieder zwei Folgen bringen zum Thema kreatives Schreiben. Damit ist nicht das professionelle Schreiben gemeint, sondern das, was eigentlich jeder mal machen kann, machen soll und was viele schon tun, kreatives Schreiben nächste Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Elmar Dott fürs Kommen, für die hervorragende Vorbereitung. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören. Bis bald. Kommen Sie gut durch diese Woche. Ihr Büchermacher Ralf Plenz aus Hamburg.